schön, euch auch wieder zu sehen, dass ihr auch alle den Weg gefunden habt. Gutes Zeichen.
Eingedacht, die Werder-Show.
Ja, moin zusammen erstmal.
Und damit herzlich willkommen, eingedacht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, dem schönen Schreiber der Deichstube, von dem sich ja der ein oder andere wünscht, dass er endlich mal ausgetauscht wird. Machen wir aber nicht.
Nein, also ich muss ihn da ganz klein in Schutz nehmen. Wir arbeiten alle sehr, sehr gerne mit ihm. Er bringt uns auch definitiv weiter.
Hi Moin Björn, ich freue mich wirklich, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch, der beste Einspieler, den ich je gehört habe.
Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ja, kann ja eigentlich losgehen, aber sag mal, wie ist denn der Ton?
Oder war wieder ein Knacken in der Leitung? Oder was?
Ist das so? Glaube ich nicht. Coach, was Phase?
Das Audio-File funktioniert auf jeden Fall.
Okay, gut. Und wie ist mit der Optik? Sind wir alle gut zu sehen? Clemens Fritz, wie sieht's aus?
Ich glaube, jeder ist im Bild.
Top, dann kann's ja losgehen, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über die Ist-Situation des SV Werder Bremen. Wir versuchen heute mal so ein bisschen an den Marktwerten des SVW zu schrauben. Wir lösen natürlich auf, wer das Trikot mit Flock von Romano Schmid geschenkt bekommt, und haben auch wieder eine Verschenkung im Programm. Ist ja klar. Also stellt euch bitte ein auf eine
45 Minuten Feuerveranstaltung.
Mit
möglichst viel Spektakel.
Wir versuchen also wirklich das Beste aus der Situation zu machen, und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Wird geil, findet auch der Trainer.
Grundsätzlich ist es für mich ein absolutes Highlight, weil es einfach von der Atmosphäre her außergewöhnlich ist. Und deshalb freue ich mich, wie wir alle. Ich glaube, da freut sich auch jeder drauf.
Und wenn nicht, dann am besten direkt jetzt.
So schnellstmöglich abstellen.
Nee, besser nicht. Geh jetzt wirklich los. Echt.
Und ja, so fangen wir dann mal an.
Nämlich mit einem kurzen Rückblick auf das 0:1 gegen den BVB in Dortmund. Ich will mal so anfangen, Björn. Hinten deutlich verbessert in der Defensive, aber nach vorne mitunter eine tote Katze, oder?
Ja. Ja. Kann man so sagen.
Ja, da haben wir das ja alles besprochen.
Würde ich so sagen. Aber hinten auch nicht so verbessert, dass die Null stehen geblieben ist. Mhm. Gab dann doch das Gegentor. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, hätten auch noch ein paar mehr Gegentore sein können.
Ja, stimmt schon.
Ne? Also, aber klar, er hat an der Schraube gedreht, der Trainer, an der Defensivschraube. Und das ist natürlich dann ordentlich auf Kosten der Offensive gegangen. Also wenn du dann mit Fünferkette spielst und drei davor und zwei Stürmer und du sehr tief stehst, dann wird es auch mit dem Kontern mitunter sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn du nicht die schnellsten Spieler hast. Oh, war ein zähes Spiel eigentlich, aber es war auch bei Borussia Dortmund, das ist Gott auch zu weit, das ist schon eine Top-Truppe.
Absolut.
Und ja, am Ende kannst du das Ding ja sogar noch unentschieden spielen, wenn Jin Ma diese Riesenchance da nutzt, aber viel mehr war da auch nicht, und von daher ist das Ergebnis so aus Bremer Sicht okay, aber der Trend.
Klar, auf dem Papier weiterhin negativ, aber war es denn eine Verbesserung im Vergleich zur Niederlage gegen Hoffenheim?
Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, was ich besser fand, ist, dass der Fokus auf die Defensive gelegt worden ist. Das ist das große Problem. Seit Januar haben wir schon oft drüber gesprochen,
ja,
und viel gefordert worden, dass da was passiert. Da hat er was verändert. Gut, in der Dreierkette musste er zwangsläufig verändern, weil Niklas Stark immer noch ausfällt, Amos Pieper auch nicht dabei ist. Aber er hat Marco Friedl in die Mitte gesetzt.
Mhm.
Und dann flankiert von Veljkovic und Anthony Jung, der reingerutscht ist, dann auch mal wieder in die Innenverteidigung. Ich finde, das hat ganz ordentlich funktioniert. Und davor hat Jens Stay Sechser gespielt. War ja auch schon mal, da habe ich auch schon mal erwähnt, dass das vielleicht mal eine Idee wäre. Und Achtung, es gab eigentlich einen zweiten Sechser.
Mhm.
Ja, mal mit Leo Bittencourt, der überraschend wieder im Team ist. Auch eine spannende Personal, die reden wir bestimmt nachher.
Ganz sicher, ja.
Ja, und dann also mit zwei Sechsern quasi gespielt. Und eigentlich war es, bei Ballbesitz Dortmund ist dann Romano Schmid auch noch zurückgegangen. Also wirklich mehr Stabilität versucht reinzubringen. Und das hat durchaus auch geklappt. Die Dortmunder hatten große Probleme, da sich irgendwie durchzukombinieren. Haben sie aber dann durchaus auch mal geschafft. Und ja, bei dem Gegentor, da sind wir bei dem alten Problem, was habe ich letztes Mal gesagt, auf der rechten Seite, was ist da los?
Lücken, fall zu viele Gegentore über die rechte Abwehrseite.
Na, Mitchell Weiser, boah, überhaupt nicht aufgepasst, dass Julian Brandt da in die Mitte läuft. Und der Pass von Can einfach, ja, der konnte unbedingt da reinpassen. Das darf natürlich auch nicht passieren. Da Leo Bittencourt angeschlagen konnte, kam nicht mehr hin. Jens Day, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ich fand, hat mir sehr gut gefallen da auf der Sechserposition. Aber da halt dann auch nicht wach genug. Ja, und mit Schweizer haben wir schon erwähnt, das ist ein großes Problem, dass ihm da immer mal wieder die Leute entwischen.
Unterm Strich 0-1, wieder keine Punkte. Und jetzt gibt's Leute, und da muss ich mal kurz zitieren, die sagen, unsere Hofberichterstattung würde dann doch mitunter ein bisschen nerven.
Ja, kannst du die mal weiterleiten an den SV Werder Bremen, diese Nachrichten?
Ja, mach ich sehr gerne. Wir gucken mal kurz rein. Gesehen bei Facebook von Chris7384BU. Und eure Hofberichterstattung aus der Deichstube ohne jegliche Kritik geht einem so langsam auch auf die gescholtenen Werder-Eier. Eingedeicht und Strömex ausgenommen. Also,
gescholtene Werder-Eier.
Dazu muss ich kurz dazu sagen, also ich hänge hier genauso in der Bude mit drin wie
ja,
du.
Du hast ja dein eigenes
Logo
und sowas. Du bist schon ein bisschen so dein eigenes. Ein
bisschen Sonderstatus ja. vielleicht. Also erstmal vielen Dank, dass ich von dieser Kritik ausgenommen werde.
Du machst
werde.
Hofberichterstattung. Da bin ich das
ich hätte ausgerechnet,
der immer positiv, also nicht immer positiv, aber der die immer verteidigt bis auf alles.
Ich hätte auch gesagt, ich bin ja eigentlich eher der Schönredner.
Ich muss mir das so die ganze Woche anhören.
Ja.
Und wir kriegen, lassen wir das.
Ja.
Ist doch nicht schlimm.
Würdest du sagen, wir sind speziell jetzt auf dieses Spiel gegen den BVB gemünzt zu unkritisch? Weil der Tenor in unserer Berichterstattung war ja schon, naja, es ist eine Verbesserung und wäre da immerhin defensiv stabil. Klar, es war der BVB. Mit ein bisschen Glück spielst du vielleicht 1-1, hast du jetzt nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, also ich finde aber, das ist keine Hofberichterstattung, sondern einfach versucht realistisch einzuschätzen. Also natürlich macht das ein bisschen Mut für die nächsten Wochen, wenn du defensiv immer besser stehst. Die Frage ist nur, ob du in den nächsten Wochen wieder so spielen kannst. Union Berlin ist nicht Borussia Dortmund, zumindest nicht in der Verfassung aktuell.
Sehr gut.
So, und gegen die musst du halt, kannst dich nicht hinten reinstellen und abwarten. Da musst du eigentlich was tun, da musst du es ausnutzen, dass die im Moment keine gute Phase haben. Und dann bin ich halt gespannt, wie es dann funktioniert. Aber für das Spiel in Dortmund war die Herangehensweise okay, nachvollziehbar. Und das, also wenn man jetzt gar keinen Mut machen mehr darf, also dann kannst du ja aufhören. Dann wärst du übrigens, dann kommt man schnell in so eine, das habe ich das Gefühl bei einigen Fans. Ich lese ja auch viel mal im Netz und unterhalte mich auch. Und gerade im Netz ist ja so, jetzt muss das auch durchgezogen werden, dass der Werner der Schuldige ist. Und die geben auch nicht mehr Ruhe, bis er weg ist. Und das ist natürlich auch der völlig falsche Einsatz. Ist ja Quatsch. Ne? Ich finde, er hat was verändert, er hat was getan. Es hat gefruchtet. Es war noch nicht erfolgreich und deswegen ist der Druck weiterhin da. Und das ist Samstag gegen Union schon ein richtig wichtiges Spiel.
Total. Und gleichzeitig kriegen wir auch unzählige Nachrichten, wir seien zu kritisch. Ja, hatten wir schon mal das Thema. Kannst du es nicht ein Recht machen?
Nein, wir wollen es auch überhaupt gar keinem Recht machen, sondern richtig. Wir versuchen so objektiv wie möglich zu berichten. Das ist, aber wir sind natürlich auch Subjekte und deswegen ist es auch immer subjektiv. Es bleibt ja gar nicht aus. Wollen es aber wirklich objektiv machen und der eine, also Werder hat eine ganz andere Sichtweise und ist natürlich nicht glücklich mit der Berichterstattung. Das ist aber nicht in der Natur der Sache. Und der eine Fan sieht so, der andere Fan sieht so. Man darf daraus nur, und da bin ich nochmal ganz wichtig dabei, keine Kampagne machen. Jetzt immer nur draufhauen und sich immer nur das Schlechte raussuchen. Also man kann da einige positive Dinge rausziehen, aber richtig entscheidend, wie es mit dieser Mannschaft weitergeht, wird doch der Samstag sein.
Schauen wir mal.
Also was ich erstmal positiv festhalte aus Dortmund. Sie haben gekämpft, sie haben Leidenschaft gezeigt, das sind die Basics und wir haben mal nicht diese Diskussion gehabt, die wir so oft in der Saison hatten. Und was war denn in der ersten Halbzeit mit Werder los? Mhm. Die waren von Anfang an voll da und das, finde ich, kann Mut machen, dass das jetzt doch funktioniert.
So. Ja, nochmal schön, dass ich aus dieser Kritik dann ausgenommen werde. Weiter so.
Weil du ja auch die Stimmen raussuchst.
Wahrscheinlich die.
Nee, das wurde mir zugeschickt. Das, ich guck jetzt, ich versuche möglichst wenig Facebook-Kommentare zu lesen. Das wurde mir zugeschickt.
Und mit einem kleinen Schmunzler habe ich das zur Kenntnis genommen. So, Björn, ich würde sagen, erstmal das obligatorische
Gebet. Ja, ich bin auch schon ganz trocken.
Für die zwei Herren, ja, ihr habt mir auch schon den Mund fusselig geredet. Ja, komm, hier, die Biere, die waren zuletzt
warm.
Regelmäßig warm. Diesmal hat das 40-köpfige Team wirklich was vorbereitet.
Das ist aber die haben schon.
Denn jeder weiß.
Eistonne.
Die Biere müssen
eiskalt sein.
Ganz genau. Darf ich bitten, Kurt?
Datzke.
Wo sein? Hui, das geht überraschend gut. Und die kurzen. Cheers. Wegklopfen.
Oh.
Entschuldigung. Gibt übrigens auch vereinzelt Nachrichten, wir würden hier zu viele Einspieler reinnageln. Ah, glaube ich nicht.
Wir werden unser Ding weiter durchziehen. Das zeichnet uns aus.
Nur so geht's. Ist ja auch ein USP der Show, denke ich. Björn, bist du ein Tabellenmann?
Auf jeden Fall.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Auch das ist ein USP.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Vielen Dank, Markus Anfang. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 14 mit immer noch 6 Punkten. Vor Union Berlin kommen da Gegner, die haben ebenfalls 6 Punkte. Die wiederum stehen vor dem 1. FC Köln, dem VfL Bochum. Schlusslicht der Liga ist Mainz 05 mit 2 Punkten. Für alle, die es wie ich mit Europa halten, ich befürchte, das wird eng.
Ist ja noch ganz früh in der Saison.
Weiß übrigens auch Marvin Ducksch.
Schwierig, wenn du nicht so gut dastehst, aber nichtsdestotrotz haben wir immerhin 6 Punkte auf dem Tablett.
Ich finde, da ist was dran. Immerhin 6 Punkte. Und es gibt ja nun noch die eine oder andere Mannschaft, die noch schlechter dasteht als der SV Werder Bremen. Ja, mal ernsthaft, ausnahmsweise ernsthaft. Wie dramatisch ist denn jetzt die Lage mit 6 Punkten?
Ja, die ist schon dramatisch. Also, weil jetzt die anderen da unten punkten. Ja, bleibt ja nicht aus, doof, die spielen nochmal gegeneinander. Mhm. Also gewinnt Köln nochmal gegen Gladbach, dann gewinnt auf einmal Augsburg nach dem Trainerwechsel. Mhm. Da wurde keine Ruhe mehr bewahrt. Ein neuer Trainer geholt, hat jetzt erstmal funktioniert. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber muss dringend punkten, sonst rutscht er da unten rein und dann... Die nächsten Gegner sind nicht vom Pappe, wie es so schön heißt. Ne?
Naja, eigentlich sind die vom Pappe, aber sind halt direkte Konkurrenten.
Ja gut, Union Berlin schon, aber dann Wolfsburg, Frankfurt.
Ja, das ist nun wirklich nicht vom Pappe. Ja. Da gebe ich dir recht. Björn, ich würde es heute gerne mal wieder so machen, dass wir die User-Fragen vorziehen.
Weil du dir wieder keine überlegt hast, nehme ich an. Ne?
Wie soll ich mir User-Fragen überlegen?
Nee, aber selbst mal fragen. Einfach mal mich mal was fragen.
Völlige Schwachsinn.
Nee, ich glaube, das trägt sich dann ganz gut. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll.
Ja, dann
ja, lass mich mal machen. Ne? Hier, Jingle feuerfrei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User-Fragen Loser.
Wir legen los mit Toms 285. Wir grooven uns mal langsam ein in die User-Fragen. Steigt Werder ab?
Oh Gott. Da jetzt irgendwie mit Ja oder Nein zu antworten, fällt mir ehrlich gesagt etwas schwer.
Weiß ich doch jetzt noch nicht.
Natürlich weiß das keiner. Ja, aber die Frage ist ja, die Sorge.
Nein, die steigen nicht ab.
Ist ja berechtigt.
So.
Wie kürzen wir das jetzt so ab? Steigen die ab?
Nein, steigen nicht ab, weil...
Weil der SV Werder der SV Werder ist, wollen wir uns das jetzt hier irgendwie so ein bisschen durchwurschteln da durch die ganze Geschichte oder was? Ich weiß es doch auch nicht.
Nee, da muss sich noch einiges ändern. Also da muss wirklich, die Mannschaft muss sich schnellstmöglich finden. Ja.
Ja. Hoffen wir einfach mal das Beste, ne?
Ja. Also.
Weiß ich nicht.
Keita sollte fit werden. Wäre nicht schlecht, wäre nicht verkehrt. Ja. Und irgendein Sturmpartner für Ducksch gefunden werden. Oder Ducksch auch wieder so stark werden wie letzte Saison. Boah, das ist mir doch zu allgemein. Hast du nicht ein bisschen...
Ja, komm jetzt ein bisschen griffiger. Rick Lange 99. Und da haben wir es nämlich. Moin zusammen. Warum wurde das Spiel gegen Dortmund so schön geredet von euch? Es war zwar kämpferisch wenigstens kein Offenbarungseid, aber ich habe absolut keinen Plan gesehen, wie die Mannschaft gegen ein durchschnittliches Dortmund überhaupt ein Tor schießen wollte. Wenn ich die Leistung von Mainz gegen Bayern im Vergleich sehe, ist das für mich 100-mal besser und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die anfangen zu punkten. Bei Werder sehe ich das aber nicht so. Warum fehlt es gefühlt an allen Ecken und Kanten? Ich möchte doch endlich mal wieder stolz auf den Verein und die Mannschaft sein, kann es aber aktuell nicht.
Ja. Das kann man nachvollziehen. Ich kann das verstehen. Also ich mag das ja auch nicht, solche Spiele, wo du dich hinten reinstellst und so ein bisschen auf den lieben Fußballgott hoffst, dass du hinten die Null hältst, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich größer ist, wenn du dich da hinten reinstellst, dass die da nicht durchkommen. Und irgendwie machst du nach vorne so einen Lucky Punch. Und der Werner hat ja gesagt, da waren zwar die Räume auch da und Umschaltmomente waren da. Das redet er dann in der Tat wirklich, ich will nicht sagen, dass er schön redet, aber er muss ja die positiven Dinge rausziehen. Aber der Weg zum Tor war dann immer noch relativ weit und diese Umschaltmomente waren sehr schnell keine Umschaltmomente mehr. Das ist so ein bisschen die Krux. Ich mag diese anderen Spiele auch lieber, aber ich kann in der aktuellen Situation nach den Defensivproblemen, die Werner hatte, die Herangehensweise verstehen. Sie hat natürlich auf Dauer keine Zukunft, weil das geht auch nicht gut. Aber für das Spiel fand ich das okay. Und deswegen du musst in so einer Phase, wo es nicht läuft, dir wirklich das Positive raussuchen. Und ich glaube nicht, dass unsere Berichterstattung zu positiv war, sondern wir haben dieses Positive rausgenommen, haben aber auch deutlich angemerkt, dass das natürlich nach vorne viel zu wenig ist. Und X-Goal-Wert, der war auch eindeutig für Dortmund.
Minus 4 bei Werner wahrscheinlich.
Nein, 0,4 war der, wenn ich da richtig noch in Erinnerung habe, weil diese eine Chance von Jim Barber ja, da...
Das abgerundet ist das 0, weißt du schon, ne?
Mensch, auf- und abrunden. Ja. Nicht schlecht. Mhm. Und bei Dortmund war er halt über 2. Aber ich meine, da spielt auch der Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer gegen den SV Werder Bremen. Also ich finde das
in Dortmund.
Genau. Ich wünsche mir allerdings, und da bin ich komplett bei dem Namen, habe ich schon wieder vergessen.
Rick Lange, 99.
Ach, das war so ganz relativ einfach. Mhm. Ich hätte da auch lieber mehr Kampf und Biss. Also das haben wir ja gesehen, aber so ein bisschen mehr Spektakel und nach vorne ein bisschen mehr. Ich weiß auch, dass das die anderen Mannschaften auch schon gezeigt haben. Aber müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen gedulden. Da musst du erstmal wieder hinkommen.
Ich finde auch. Der Punkt ist ja der, dass der SV Werder zuletzt defensiv ganz schlecht aussah. Ja. Dann wurde an dieser Stellschraube gedreht. Ja, und diese Balance zwischen Defensive und Angriff kriegt Werder dann halt noch nicht auf die Kette. Aber irgendwas ist ja immer. Jetzt wurde erstmal das Defensivproblem, zumindest für das eine Spiel, ganz ordentlich im Griff
bekommen. Ja, aber es bleiben die ursprünglichen Probleme bleiben. Das haben wir gerade schon gesagt. Die Tore fallen dann wieder, weil auf der rechten Seite nicht aufgepasst wird. Ne? Und Dortmund hatten schon ein paar Chancen. Ne? Also das muss man, also alles super war jetzt in der Defensive auch nicht. Das Ding kann auch 3-4-0 ausgehen. So das ehrlich
stimmt.
muss man sein.
Das stimmt.
Wobei Dortmund wäre da jetzt nicht an die Wand gespielt. Es war teilweise ja schon wie so ein Handballspiel. Ne? Also ich mag das auch nicht und ich bin mir ganz sicher, Ole Werner mag das auch nicht. Aber nochmal für dieses Spiel eine absolut nachvollziehbare Herangehensweise.
Ja, und da schreibe ich so. Renatus Döring, jetzt geht's in die andere Richtung. Ich finde, dass die medialen Ausschläge einfach zu heftig sind. Von den bisherigen 8 Spielen waren 2 wirklich sehr schlecht, Heidenheim und Darmstadt. 2 waren überwiegend gut, Mainz und Köln, und die anderen 4 ganz okay. Wir haben natürlich alle mehr erhofft und 6 Punkte sind bedrohlich wenig. Mit etwas Spielglück wären es vielleicht 8 gewesen. Trainer und Mannschaft sollten in Ruhe weiterarbeiten können, dann sammeln wir auch die nötigen Punkte. Und bitte nach einem möglichen Sieg gegen Union nicht gleich wieder von Europa träumen oder wenigstens im Traum nicht sprechen. @Strömex. Ja, den Schuh ziehe ich mir gerne an. Gibt nur Schwarz und Weiß in meiner Werder-Welt. Dazwischen ist nichts. Entweder Europa, wir kommen, oder Abstiegskampf. Das wird ganz schwierig. Aber ja, sind die medialen Ausschläge jetzt zu heftig?
Erstmal, die Situation wäre ja nicht, also man würde ja nicht so berichten, wenn das ganze Jahr nicht so schlecht wäre. Mhm. Also 6 Siege im ganzen Jahr 2023, dann dieses Pokal aus dabei. Da fällt es einem aber schwer, nicht von einem Trend zu sprechen oder von einem grundsätzlichen Problem. Ich meine, wir konnten auch noch 2 Jahre warten und auf das Spielglück warten, sollte man aber besser nicht tun. Also das ist mir zu einfach. Mediale Ausschläge, ja, ein Grundproblem immer. Ne? Also da werden wir uns eh alle nicht einig. Der eine empfindet den Ausschlag als zu heftig, der andere, dem könnte es nicht heftig genug sein. Klar, sicherlich nach Siegen sind wir manchmal ein bisschen sehr euphorisiert.
Ja, aber nach einem 4-0 gegen Mainz zum Beispiel, dass wer da nicht aus dem Sattel geht, der kann sich auch ein anderes Hobby suchen.
So,
gut, wir machen das jetzt nicht als Hobby.
Und natürlich ist nach Spielen wie gegen in Heidenheim und in Darmstadt, also wer da nicht mal einen Ausschlag hat, also einen ganz fiesen sogar,
den verpusteln. Nicht schön anzusehen, muss ich sagen.
Ja, also ganz, also, und vor allen Dingen, das geht mir immer unter, das ist immer der Kritik an uns, auch Spieler und Trainer sind ja mit einem Großteil der Auftritte, zumindest partiell, also erste Halbzeiten und sowas, auch überhaupt nicht zufrieden gewesen. Und es ist keiner zufrieden im Moment da. Und deswegen, nee, also es ist eine sehr schwache Saison. Und da muss echt aufpassen. Wenn die Siege sind gegen die beiden Mannschaften von ganz unten, die Kölner haben es jetzt mal gezeigt, dass sie auch noch gewinnen können, die kommen jetzt also auch.
Bitter. Ja, Hossi 1967. Bringt es vielleicht dann doch faktisch auf den Punkt. Statistiken lügen nicht. Bilanz der letzten 30 Spiele. 7 Siege, 3 Unentschieden, 20 Niederlagen. 24 von möglichen 90 Punkten. 0,8 Punkte im Schnitt. Schlechtester Punkteschnitt eines Werder-Trainers überhaupt. Kuvadis Werder Bremen. Ja,
fragt er jetzt. Hast du auch Latein in der Schule?
Nein. Französisch.
Oui, bien sûr. Muss ich jetzt die Frage beantworten?
Ja,
ne?
Bitte. Ja, ich hab's ja nicht verstanden.
Was geht? Ja, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Genau das ist das Problem. Und das trägst du mit und das trägt auch eine Mannschaft mit. Ja, das ist es ist wirklich bedenklich. Und deswegen haben wir auch die Trainerfrage vor 2-3 Wochen mal gestellt und gesagt, Mensch,
Vorsichtig gestellt.
Und ich finde es auch absolut in Ordnung. Und gut, das fand der Club jetzt nicht so in Ordnung, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Klar muss ich Ole Werner dahinter fragen. Und das haben wir ja auch deutlich gemacht nach dem Hoffenheim-Spiel. Er hat jetzt eine Antwort gegeben, eine defensive Antwort. Das Ergebnis ist zumindest so okay, dass man hat ja Schlimmstes befürchtet da.
Ja, absolut. Also im Vorfeld haben ja alle gesagt, Mensch, hier, wir müssen gar nicht antreten, kannst die Punkte gleich rüberschicken.
Ja. Und das war es ja nun wahrlich.
0-4, 0-5 und so weiter. Nee,
und die Mannschaft ist auch nicht zusammengebrochen, auch nach dem 0-1 sich zusammengebrochen. Was mir, und da sind wir nochmal bei dem, der vorher gefehlt hat, ist natürlich so, du willst so eine Schlussphase haben, so 15 Minuten, wenigstens nochmal so 2-3 brenzlige Sachen im Strafraum. Da brennt es lichterloh. Immer so eine geile Floskel.
Und das war auch die letzte.
Die brannte noch, ne?
Das war halt alles nicht. Und deswegen geht man so aus diesem Spiel raus und sagt so, ja toll. Also, da wo ich war, wurde sofort ausgemacht.
Was wurde ausgemacht?
Der Fernseher.
Ach so, echt?
Ja. Einfach so, nee, jetzt will ich auch nicht
mehr. Was für Leuten hängst du denn ab?
Ist nee, ja fürchterlich. Die wollten dann nicht mehr. Ja. Ich musste mir das dann hinter alles noch nachträglich besorgen.
Björn Knips hatte nämlich frei. Ich war natürlich für euch vor Ort, war natürlich im Stadion. Björn Knips hat offensichtlich Besseres zu tun und guckt, wer da Fußball mit Leuten, die sich dafür nur dann interessieren, wenn es läuft.
Genau.
Oh, gut zu wissen.
Erfolgsfans.
Big Mo Haha. Und nicht im Sinne von Lachen, sondern ich vermute Haha als Kürzel für die Hansestadt Hamburg. Mhm. Wäre Stefan Kunz nicht die Option, die uns weiterbringt? Da will ich direkt eingreifen. Big Mo, bist du Hamburger und willst uns hier eine Falle locken?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Nicht mit uns. Ich will hier nicht über mögliche Nachfolger von Ole Werner diskutieren.
Nein, das würde ich öffentlich auch nicht tun.
Ja.
Big Mo, liebe Grüße. Das gehört sich absolut jetzt nicht. Und,
Nee. Big Mo, liebe Grüße. Wie gesagt, auf die Falle sind wir nicht reingefallen. Auf die Falle reingefallen, sagt man das so?
Ja, fast so.
Ja, kann man schon so sagen.
Aber um eins nur zu sagen, ich gehe aber trotzdem fest davon aus, dass sich Frank Baumann jetzt nicht aktuell auf die Suche begibt, aber dass der vorbereitet sein wird und immer wieder, so hat das mit Ole Werner nämlich gemacht, da hat er das erste Mal hat er gesagt, er macht das eigentlich nicht, aber er hat ja aus der Vergangenheit gelernt, dass er sich immer mal wieder mit Trainern trifft und mit denen spricht, auf die er mal ein Auge geworfen hat, um ein Gefühl zu haben, damit voneinander zu haben, auch der Trainer vielleicht mal.
Warum
und
jetzt,
dann, ja, du? Genau, er hat sich ja mit Ole Werner damals auch getroffen, nachdem das nicht geklappt hat und da war Markus Anfang ja fest im Sattel noch, das mit dem Impfskandal kam ja erst später, um einfach mal, vorbereitet zu sein und das wird der definitiv in den letzten Wochen, Monaten auch getan haben und ich kann mir dann schon vorstellen, dass man zumindest vorbereitet ist.
Ja, immer mal drüber nachdenken, hätte es diesen Impfskandal nicht gegeben, was wäre dann wohl jetzt mit dem SV Werder Bremen los? Nee, vielleicht lieber nicht drüber nachdenken.
Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Das ist ja das, was du auch immer zu hören bekommst, wenn du mit Entscheidungsträgern da sprichst, dass sie ihm immer noch hoch anrechnen, wie er damals die Mannschaft in den Griff bekommen hat. Also wie er damals, die Truppe war schon zerstritten, keine gerade Hierarchie. Es gab den Streit zwischen Markus Anfang und Niklas Füllkrug. Da war ja vieles im Argen gerade. Ja, und es rappelte sich so langsam ein bisschen zusammen. Und da, das haben ja alle hinterher gesagt, war Ole Werner extrem wichtig.
Absolut.
Und das muss er jetzt auch mal im laufenden Betrieb, also mit seinen Problemen hinkriegen. Damals hat er die Probleme eines anderen Trainers übernommen und dann gelöst. Jetzt ist er an einem ähnlichen Punkt, muss selbst wieder eine Hierarchie hinbekommen. Und da wartet man ab, ob er das hinbekommt oder nicht.
Wird schon. Hoffentlich.
Sagst du.
Hoffentlich. Bzika 85. Das war das erste Spiel von Friedl als Kapitän, wo er richtig gut gespielt hat. Leo ist aktuell auch gut dabei und gehört für mich mit mehr Spielbeteiligung in den Kader. Dann vermutlich wohl auch in die Startelf? Fragezeichen. Vielleicht auch als Vizekapitän. Wie seht ihr das? Fangen wir mit Friedl an.
Ja, absolut richtig. Ist mir genauso aufgefallen. Hat mir gut gefallen da in der zentralen Position. Lebt auch ein bisschen davon, dass Setti hinten, mit dem kann man auch ganz gut spielen. Und der hat ihm so ein bisschen manchmal auch den Spielaufbau abgenommen. Da muss er sich nicht so sehr drum kümmern. Weiß nicht, ob das jedem so aufgefallen ist. Fand ich ganz interessant. Setti wird auch noch eine spannende Geschichte unter Umständen.
Sind wir gleich auch nochmal dabei.
Also Friedl hat das gut gemacht. Auch als Kapitän fand ich... weil sich auch andere noch mal in dieser Rolle gesehen haben. Also Duxchi will ja immer mehr Verantwortung übernehmen, sieht man deutlich. Und natürlich auch Leo Bittencourt, der gerade angesprochene, hat mich trotzdem überrascht, dass der Trainer den gebracht hat. Den hat er ja schon ziemlich rasiert gehabt.
Ja.
Und das mit dem Leo Bittencourt zu machen, brandgefährlich.
Mutig.
Das ist ein sehr beliebter Spieler in der Kabine.
Nicht nur in der Kabine, ich finde den auch super.
Ja, Und er hat, hat aber auch das gebracht, was man von ihm erwartet, nämlich wirklich Emotionen und Leidenschaft und relativ früh nochmal das Publikum angestachelt, sowohl das eigene als auch die anderen. Mhm. Das brauchst du ja auch
giftig,
in so einem Spiel.
Giftig, sagt man.
Ja, leider dann nach einer Stunde war es das dann auch. Mhm. Ne? Also ja, spannende Personalie. Bin gespannt, wie das intern so aufgenommen wird. Und wie Ole weiter damit umgeht.
Total. Bin ich auch sehr gespannt. Was noch bemerkenswert ist, Jung in der Dreierkette. Vielleicht ist Anthony Jung gar kein Außenverteidiger, sondern Innenverteidiger, Björn.
Ach so. Okay.
Könnte das nicht auch sein?
Das kann der ja. Das hat er ja oft genug gespielt in seiner Karriere. Also ja. Das ist definitiv eine Rolle, die er einnehmen kann. Und ich finde, er hat das auch sehr ordentlich gemacht.
Also durchaus also eine Option.
Spiel, eigentlich freue ich mich für ihn, weil der hat auch viel Kritik abgekriegt, auch sicherlich von uns, und ist dann wieder da und spielt seinen Part und es ist Verlass auf ihn. Finde ich gut. Freut mich für ihn.
Ja, freut mich tatsächlich auch. Und ich finde, nochmal, betone ich hier nochmal ganz deutlich, hat das gut gemacht. Und vielleicht ist er dann ja doch durchaus öfter eine Option für die Dreierkette und gar nicht so.
Ja, ich glaube nicht, dass halt
dem Mann dann ja im Zweifel gesetzt ist.
Ja, der bringt natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes mit. Muss man aber auch abwarten. Ne?
Machen wir. Dumme Weber. Ich denke, wir drehen uns im Kreis. So richtig haben wir keine Lösung und wir sind mental in so einem Negativstrudel. Ich vermisse zum Beispiel die Situation aus dem Video, wo sich die Mannschaft und Fans auf dem Parkplatz gegenüberstanden und zu Duxches on Fire getanzt haben. Ich denke, wir brauchen genau sowas wieder. Bisschen Zerstreuung und weniger Zerdenken. Ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Nein, aber das ist genau, er trifft es auf den Punkt. Ich würde jetzt nicht gleich feiern auf dem Parkplatz.
So aus dem Nichts.
So aus dem Nichts.
Flori, wir stimmen hier mal an.
Genau, das eigentlich wäre das auch geil. Aber das ist, aber das habe ich auch schon so oft gesagt. Das ist das, was mir am meisten beim SV Werder Bremen fehlt. Der Einzige, der es bislang konnte, war Niklas Füllkrug. Mhm. Er ist nicht mehr da. Leo Bittencourt kann es auch ein bisschen, muss aber diese Rolle jetzt auch erstmal wieder finden. Und der Trainer ist nicht der Typ, der für diese Emotionen sorgt im Vorfeld eines Spiels. Der zeigt die Emotionen mal während des Spiels, wenn er beim Tor jubelt und wie er dabei ist. Also das ist kein emotionsloser Trainer. Aber jetzt, ich weiß schon, was wieder passiert im Blick auf dieses nächste Spiel, auf dieses Union-Spiel, wo alle darauf hinfiebern, wird er natürlich total ruhig bleiben, was auch als Trainer sicherlich nicht unvernünftig ist, aber oh, so ein bisschen, dass alle den Glauben wieder mehr haben. Ich hab, das ist, geht uns doch allen so. Irgendwie so den ganz festen Glauben daran, dass es jetzt bessere Zeiten gibt, habe ich noch nicht. Und da muss ich auch ein bisschen überzeugt werden. Oder wie ist das bei dir?
Die Hoffnung stirbt bei mir bekanntlich zuletzt.
Oh, da geht, der hat keine, er hat keine Antwort und nutzt eine Floskel aus, um Zeit zu gewinnen.
Gut, das ist ja alte Profifußballschule. Ne?
Aber kommt jetzt noch was? Es kommt ja wahrscheinlich nichts.
Wenn man mich fragt, weiß ich das meistens gar nicht.
Was richtig, würde richtig. Ja. Aber wie gesagt, es müsste jetzt mal in diesem Verein mal einer wieder da sein, der sagt, so Leute, das wird schon. Aber das auch mit voller Überzeugung.
Ja, sagt der Eisvogel. Der Eisvogel sagt es auch. Eisvogel oder auch Werdervogel. Was kann uns Hoffnung machen? Und du hast mich jetzt ja gerade dabei erwischt, dass ich mich damit schwer tue. Das heißt ja nicht, dass ich keine Hoffnung habe.
Aber bei vielen, ja, und weil es vielen so geht wie dir, ist auch gerade so eine Gleichgültigkeit. Na gut, dann ist das halt Samstag so. Mal schauen, mal gucken. Und am Samstag müssen alle so in Stein rennen, so wie gegen Köln. Kannst du dich noch dran erinnern?
Mhm.
Abendspiel und dann die Leute schon 3 Uhr, treffe ich mich schon mit den anderen. Ich glaube jetzt, das ist noch nicht da. Und das muss auch mal ein bisschen von den Verantwortlichen, von den Vorturnern mal vorgelebt werden.
Ja, das würde ich mir schon wünschen. Vielleicht drehen wir uns wirklich ein bisschen im Kreis, weil ich dabei bleibe, dass am Ende der Saison mindestens, immer ganz wichtig, mindestens 2 Mannschaften schlechter dastehen werden als der SV Werder Bremen.
Aber ist das denn der Anspruch für deine Saison, dass am Ende
was habe ich denn schon für Ansprüche? Ich will, dass Werder nicht absteigt. Das ist mein Anspruch. So, ich habe keinen Bock, irgendwie nochmal da in die zweite Liga zu gehen, weil dann, glaube ich, gehen die Lichter richtig aus. Können wir hier einmal kurz dunkel machen? Nee, schwarz-weiß machen wir nicht. Wieder hell, bitte. Ah, geht doch. Danti 86. Ja, auch noch eine wichtige Personalie. Startet nun eine Torwart-Diskussion nach Zettis Leistung. Schließlich ist er fußballerisch der bessere Mann. Oder macht Strömex dieses nun zum Thema? Nee, mache ich tatsächlich nicht. Klar, Zetti immer da gewesen, wenn man ihn braucht. So, jetzt geht im BVB. Super Spiel gemacht. Super Torwart. Super Typ, glaube ich. Bringt alles mit. Aber man hat ja noch Pavlenka und der ist nun mal die Nummer 1. Es sei denn, TM hat zuletzt berichtet, dass der Vertrag von Pavlenka im Sommer ausläuft. Ja, und dann würde Zetti in die Fußstapfen von Pavlenka womöglich treten, wenn denn Pavlenka wechseln würde, ablösefrei. Ganz viele
Zettis Vertrag läuft übrigens auch aus.
Oh.
So, was machst du jetzt?
Mit einem verlängern wäre ganz gut.
Ja.
Ja.
Aber das ist für die aktuelle Situation völlig irrelevant, was du da gerade erzählst.
Warum?
Weil es geht um jetzt. Ja. Du willst jetzt den besten Torwart drin haben.
Ja, du machst doch jetzt keine Torwart-Diskussion auf.
Nein, machst du auch nicht. Siehst es sei du? Denn, und jetzt mache ich ein es sei denn, Pavlenka fällt jetzt länger aus, was wir ihm wahrlich nicht wünschen, weil das soll sein Jahr werden. Er will mit Tschechien zur EM, er will die EM in Deutschland spielen, er will mit Werder erfolgreich sein. Da wünscht man so einem Spieler definitiv keine Verletzung, wünscht man überhaupt gar keinem Spieler, aber das wäre richtig. Richtig bitter für ihn. Wenn natürlich jetzt Pavlas noch länger ausfallen sollte und Zetti dann über mehrere Spiele hinweg gut performen würde, dann kommst du in eine Diskussion, dann kommt Ole Werner in Erklärungsnot so ein bisschen. Aber wenn Pavlas jetzt diese Woche oder danach wieder fit wird, dann wird der auch wieder spielen. So schade das für Zetti ist, der das gut gemacht hat.
Ich will da trotzdem nochmal nachhaken. Glaubst du, dass Pavlenka mit einem Wechsel liebäugelt? Ablösefrei?
Ja, ich glaube, dass er sich zumindest diese Option eine Zeit lang noch offen lassen wird. Und Werder sicherlich auch nochmal überlegen wird, was man eigentlich will. Und das Thema so Ende des Jahres, glaube ich, aufkommen wird. Man hat ja noch Mio Backhaus ausgeliehen nach Holland in die erste Liga, FC Volendam.
Auch spannender Spieler.
Ja, absolut. Aber ob der nächstes Jahr, auch wenn ein Jahr erste holländische Liga als Stammtorwart für so einen jungen Keeper super ist, ja, aber ob er dann schon bereit für die Bundesliga ist und ob Werder das wagt, bin ich gespannt. Aber das wird, deswegen lassen sich alle Beteiligten gerade ein bisschen Zeit, aber das ist wirklich die geringste Sorge gerade beim SV Werder Bremen.
Finde ich auch. Wir haben noch eine Frage von Ole Werner.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Pascal Buntrock. Was muss passieren, damit Werder Bremen nicht einen für Werder typischen Aufbaugegner-Auftritt gegen Union hinlegt? Gewinnen! Gewinnen wäre ganz gut.
Ich überlege, ich versuche gerade noch die Satzteile aneinander zu bringen, aber du musst mutig spielen vor allen Dingen. Also du musst jetzt die Gunst ausnutzen, dass es Union nicht gut geht.
Auch 6 Punkte?
Genau. Da ist natürlich nicht Harakiri gleich spielen, aber mal wirklich Druck ausüben und deren Verunsicherung, die sind verunsichert, definitiv, auch ausnutzen wollen. Aber natürlich auch, und das wird sicherlich Ole Werner auch nochmal sagen, Appell ans Publikum, ein bisschen Geduld ist da auch beigefragt. Ne? Dass die jetzt von der ersten Minute an den Grund und Boden spielen werden, ist nicht zu erwarten.
Wahrscheinlich nicht. Thorsten Alm, moin. Vielleicht sollte man mal mehr die jungen Wilden spielen lassen. Ohne Spielzeit werden sie die Ersten sein, die gehen werden.
Wen meint er denn damit? Justin Ginmar?
Vielleicht. Leon Opitz. Wir haben das Thema hier öfter gehabt. Ich finde auch, wir haben die Diskussion hier regelmäßig gehabt.
Er hat von Anfang an schon gespielt. Justin Ginmar, es hat nicht gut funktioniert. Ist jetzt eingewechselt worden, es hat wieder besser funktioniert. Woltemades hat auch schon oft gespielt, ist jetzt eingewechselt worden in Dortmund, hat gar nicht gut funktioniert. Das passiert bei jungen Spielern, ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört dazu. Aber jetzt immer dieses Schreien danach ist mir zu viel. Wen ich mir wünschen würde.
Jetzt bin ich gespannt.
In der Startelf, da sage ich mir auch schon in Dortmund gewinnen, und ich verstehe es nicht, ist Raphael Boré. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man den Spieler verpflichten kann. Wir haben damals von Notlösung geschrieben. Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden worden von dem einen oder anderen. Es ging nur darum, dass man in letzter Sekunde einfach noch schnell einen Spieler geholt hat. Das können Sie noch 100-mal erklären. Das ist, ach ja, den wollten wir schon immer haben. Nee, da war nichts mehr anderes. Das war sich glücklich, günstig gefügt. So, aber der muss jetzt auch spielen. Und dieses, es wird immer irgendwie ein Grund gefunden, warum der gerade nicht spielen kann. Dann war er in Kolumbien, aber Füllkrug war auch weg und hat dann gespielt. Ja, also das ist ein gestandener Bundesligaspieler, Nationalstürmer, der ist 28 Jahre alt. Also wenn ich will, dass der funktioniert, dann muss der spielen. Ja, und ich muss dem doch auch die Überzeugung geben, zu sagen, ja, du bist es für uns. Und es hat doch gut funktioniert gegen Köln mit Duxch und Boré. Da verstehe ich nicht, warum einmal Ginmar spielt und das andere Mal jetzt Kovnatski von Anfang an.
Ja, vielleicht war er wirklich müde.
Ja, aber der wird doch wohl eine Halbzeit wach werden. Du trinkst 3 Dosen Red Bull, bist du auch wach. Nee, das ist mir zu einfach. Ich weiß nicht. Da fehlt mir wirklich dieses Anspielerglauben und dann das auch durchziehen. Und dann wieder da nochmal probieren und da nochmal probieren. Ah, da bin ich auch wieder wahrscheinlich ein bisschen...
Ich glaube, in dieser Frage zielt es eher darauf ab, die jungen Wilden spielen zu lassen, damit sie dann eben nicht das Weite suchen. Und natürlich ganz entscheidend auch für die Marktwerte des SV Werder Bremen, weil Ziel muss ja sein, Spieler besser zu machen, demnach auch teurer zu machen, wertvoller zu machen, ja, um sie dann für sehr viel Geld zu verkaufen, um das Geld da wieder zu investieren und den SV Werder dann besser zu machen. Thema Marktwerte. Jin Ma ist gesprungen bei Transfermarkt.de von 800.000 Euro auf 3 Millionen Euro. Da hat das für den Moment schon ganz gut funktioniert. Ich habe aber doch noch zwei, drei Nachfragen zu den Marktwerten von Transfermarkt.de. Und da rufe ich jetzt einfach mal, ich rufe mal bei Transfermarkt an.
Wollen wir einfach mal Transfermarkt
anrufen? Weil du das kannst, weil du da die Leute kennst.
Ich rufe da einfach mal Transfermarkt an. Also manches habe ich da nicht ganz verstanden. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, da auch mal die eine oder andere kritische Nachfrage zu stellen. Transfermarkt.de. Legt ihn daneben. Klingelt. Und da ist er auch schon, Tobias Kröger, der Marktwertmann von Transfermarkt.de, verantwortlich für die Marktwerte bei Transfermarkt.de und demzufolge natürlich auch verantwortlich für die Marktwerte des SV Werder Bremen. Hi, moin Tobi, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du dabei bist. Grüße!
Moin, ja, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ich war vor einem Jahr gleich circa auch.
Vor zwei Jahren?
Boah, vor zwei Jahren sogar.
Ja, da haben wir auch schon mal.
Freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. So, ich muss mal direkt griffig einsteigen. Jin Ma, jetzt 3 Millionen wert, das ist erstmal gut. Aber der Plan des SV Werder Bremen, auch unser Plan, ist ja natürlich, Jin Ma irgendwann für 20 Millionen ins Ausland zu verkaufen. Hättet ihr da nicht noch ein bisschen mehr an der Schraube drehen können? Ein bisschen wenig, oder nicht?
Nee, ist ja genau der passende Wert, wie immer bei Transfermarkt. Aber mit der Anfrage bist du ja eigentlich dann noch eher bei Ole Werner, ne? Ich meine, er hat lange nicht auf junge Spieler gesetzt. Jetzt zwingt ihn quasi Jin Ma auch schon dazu mit seinen Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber wenn ihr da wirklich 20 Millionen haben wollt, dann müssen wir da noch ein paar Spiele und ein paar Tore sehen.
Stimmt, ist tatsächlich so. Vielleicht mal wirklich ganz kurz, in aller Kürze, wie entstehen die Marktwerte bei Transfermarkt.de?
Also wir setzen ja nicht auf einen Algorithmus, sondern auf die Schwarmintelligenz. Sprich, wir haben ein Forum, das heißt dann die Marktwertanalyse, wo jeder Spieler quasi seinen eigenen Bereich hat, wo Transfermarkt-User ihre Vorschläge abgeben können. Und dann werten wir diese Vorschläge aus, also ich und zwei Marktwert-Admins, also sozusagen zwei User, die die Verbindung herstellen zwischen, oder die Verbindung sind zwischen Transfermarkt und den Usern. Und dann werten wir noch diverse Vergleichsspieler aus, Statistiken, die Profile. Und dann kommt letztendlich dann für jeden Spieler ein Marktwert raus.
Jetzt muss man dazu sagen, dass ihr da eine Wahnsinnsmacht habt, auch im internationalen Fußball sogar. Also ich weiß, und du wirst es im Zweifel auch wissen, dass auch viele Berater, auch Manager aus der Bundesliga sich an diesen Marktwerten orientieren, wenn es dann auch an Verhandlungen geht, an Transferverhandlungen. Ja, ist schon auch ein bisschen Druck drauf bei euch, ne? Macht ihr schon ordentlich, hoffe ich.
Ja, ordentlich läuft das immer bei uns ab. Aber es ist auch wirklich viel Druck dabei. Ich sag mal, kann natürlich keine Namen nennen, aber ich habe gerade noch hier vor dieser Sendung nochmal zwei Mails beantwortet von Beratern, die sich echauffiert haben über die Marktwerte ihrer Spieler. Aber solange das respektvoll abläuft und das war es in dem Rahmen, ist es ja auch alles in Ordnung. Und man muss ja auch immer die andere Seite sehen. Ich sag mal, als Berater, als Manager, als Spieler wäre ich ja wahrscheinlich auch eher nicht zufrieden, sondern würde immer noch Raum nach oben sehen.
Wie verhält es sich da mit den Fans? Wie oft werdet ihr durchbeleidigt, weil Spieler XY nicht den entsprechenden Marktwert hat?
Das passiert schon sehr oft. Also man braucht wirklich auch ein, man braucht ein dickes Fell quasi, auch gerade an dem Tag des Updates. Also da prasselt schon sehr viel auf einen ein. Aber man muss halt sich der Verantwortung bewusst sein und man muss es dann halt auch einfach mal als Feedback annehmen. Und dann muss nach zwei, drei Tagen geht es dann auch schon wieder und dann beruhigt sich auch wieder alles.
Was war denn das Kurioseste, was du bislang erlebt hast? Also, dass jemand angerufen hat und sich beschwert hat. Was war da so das Lustigste, ohne vielleicht einen Namen zu nennen? Darfst du natürlich auch gerne Namen nennen.
Ja, ich glaube, das Kurioseste, es hat zwar jetzt gar nicht direkt mit dem Marktwert-Update zu tun, aber mit den Marktwerten an sich, dass wir halt von Cristiano Ronaldo geblockt wurden bei Instagram. weil er mit unserem Marktwert nicht zufrieden war. Und das ging dann sogar viral. Das haben auch Medien auf der ganzen Welt aufgenommen. Kann man auch gerne nochmal googeln. Ronaldo hat Transfermarkt geblockt. Da wird man einiges zu finden. Und das war in dem Sinne schon bis jetzt eigentlich schon das Highlight gewesen, würde ich sagen.
Ist aber natürlich auch eine geile Wertschätzung, wenn Cristiano Ronaldo sich über eure Marktwerte echauffiert.
Genau, ja, also er hat es halt gesehen bei einem Post. Wie gesagt, das hatte gar nichts mit dem Marktwert-Update an sich zu tun, sondern hat uns dann privat geschrieben. Da haben wir noch versucht, ihm das zu erklären, aber auch mit der Erklärung war er jetzt dann nicht so zufrieden. Und dann ja, waren wir bis vor circa ein Dreivierteljahr waren wir geblockt, Ads, aber scheinbar hat er sich wieder beruhigt und wir können ihn wieder verlinken und alles. Also Transfermarkt und Cristiano Ronaldo haben sich wieder vertragen, was das angeht.
Ich habe ja auch mal bei Transfermarkt gearbeitet und ich kann kurz erzählen, dass mir ein Spieler, der damals noch aktiv war, gesagt hat, ich gebe dir das entsprechende Interview, wenn du am Marktwert rumschraubst. Hast du schon mal, habe ich natürlich nicht gemacht, hast du schon mal da Angebote bekommen? Gibt da einen kleinen Blumenstrauß, Sportwagen, ähnliches?
Nee, also das ist wirklich so, ich habe noch kein Angebot bekommen, aber es gibt, wir haben schon Spieler, die auch wirklich immer nachfragen, wann kommt jetzt das nächste Update, wann kommt das nächste Update. So, da gibt es auch einige Spieler, die einfach da zufällig irgendein Update aus einer anderen Liga sehen und direkt wieder fragen, wann bin ich dran und mach da mal was. Aber eigentlich würde ich auch behaupten, die meisten Leute in der Branche, jetzt egal ob Spieler, Manager, Berater, wissen halt auch, dass sie es sich eigentlich gar nicht leisten können, uns solche Angebote zu machen, weil theoretisch könnten wir ja alles veröffentlichen und ich glaube, da hängt dann auch zu viel Prestige auch dann innerhalb des Berufs dann auch dran, dass man halt das auch einfach, ja, bestenfalls auch gar nicht macht.
Nun ist Naby Keita kein Cristiano Ronaldo. Noch nicht. Aber ich will mal kurz so anfangen, die 10 wertvollsten Spieler des SV Werder Bremen, na komm, machen wir kürzer, machen wir die 5. Auf der 1 Naby Keita mit 9 Millionen Euro, habt ihr abgewertet von 12 auf eben diese 9. Dahinter Raphael Boré mit ebenfalls 9, Marvin Ducksch auf der 3 mit 7,5, ich muss das hier ehrlicherweise ablesen. 4 Mitchell Weiser, 6 Millionen Euro, Amos Pieper auf der 5 mit 6 Millionen Euro. Musste es sein, dass die Naby Keita, nur weil er jetzt nicht ganz so fit ist, da mal 3 Millionen klaut?
Das musste definitiv so sein. Und man kann sogar darüber diskutieren, ob er damit noch gut weggekommen ist. Weil man letztendlich halt schon sagen muss, okay, er war natürlich war bei Liverpool und in Normalform auch halt ein Spieler, der wahrscheinlich dann noch nicht bei Werder spielen würde. Aber diese Verletzungssorgen, ich meine, das haben ja auch alle schon beim Wechsel gesagt, es wird spannend, ob er überhaupt oder wie viele Spiele er überhaupt machen kann. Jetzt wieder 1,5 Spiele gemacht, verletzt wieder raus. Also eigentlich die schlimmsten Befürchtungen, die man haben musste, sind ja leider eingetreten. So in den 9 Millionen ist dann auch nochmal drin, wie du schon gesagt hast, dass er eigentlich der beste Spieler bei Werder ist, wenn er halt das, was er kann, auf den Platz bringt. Aber um das dann auch letztendlich zu halten, wäre schon gut, wenn er immer mal wieder auf dem Platz stehen könnte und auch zeigt, was er kann.
Was mit einem wie Boré, der ist bei 9 Millionen, spielt aber auch wenig bei Werder. Wird der beim nächsten Mal, dann droht ihm das jetzt auch, dass er da abgewertet wird?
Ja, also der Trend ist jetzt nicht so positiv, ehrlich gesagt, die letzten Wochen. Aber in dem Fall haben wir jetzt auch gesagt, er hat jetzt erstmal die Chance, er ist ja sehr spät gekommen am Deadline Day. Zudem hat er ja auch im Sturm dann noch einiges an Konkurrenz. Deswegen, wir müssen abwarten, wie es bei ihm weitergeht. Aber auch da, wenn er quasi keinen klaren Stammplatz hat bis zum nächsten Update, dann wird er den aktuellen Marktwert eher nicht halten können.
Was mich noch überrascht hat, ist Amos Pieper in der Top 5 bei Werder. Ich glaube, da hätte man ihn nicht sofort auf den Zettel gehabt, 6 Millionen. Wie kommt das?
Ja, es ist bei Werder ja allgemein schwierig, da eine Top 5 quasi zu bilden. Da man ja auch, das sieht man ja auch in der Marktwerttabelle, aber auch in der normalen Tabelle, man ist halt auf 14. Beziehungsweise bei uns auf Platz 15 und da ist eh nicht so viel Spielraum und Pieper kam ja eigentlich nach Bremen eigentlich mit einer guten Saison aus Bielefeld, war ja auch einer der U21-Europameister und man muss halt sagen, er hatte schon mal einen höheren Stellenwert als jetzt. Jetzt gab es das Minus und man muss schauen, wie er sich stabilisiert, aber allgemein kann ich auch sagen, wir hatten bei dem Werder-Markt werden sehr lange über die 4 Innenverteidiger diskutiert. Also um da ein Verhältnis hinzubekommen zwischen Pieper, Stark, Friedl und Veljkovic, wo wir eigentlich gesagt haben, die sind alle ungefähr ein Niveau und haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, die für den Marktwert interessant sind. Ein Veljkovic sehen wir zum Beispiel als sportlich schwächsten Spieler der vier, hat aber dann wieder den Bonus, dass er Nationalspieler von Serbien ist. Niklas Stark, dann vielleicht würden wir sagen, der sportlich stärkste von den vier Innenverteidigern, aber da sieht man zum Beispiel das Alter, in dem er ist, und dann der Vergleich zu anderen Bundesligaspielern hat da jetzt auch keine Aufwertung zugelassen. Also es war in dem Sinne sehr schwierig, die vier einzuordnen in ein Paket. Und ja, das haben wir jetzt gemacht. Und Pieper muss halt wie seine anderen Kollegen in der Innenverteidigung jetzt auch leistungsmäßig langsam wieder zulegen.
Nun hat der SV Werder Bremen am Gesamtmarktwert eingebüßt. Kann man da einen negativen Trend ausmachen beim SV Werder Bremen? Also wenn wir schon mal aufs nächste Update vorsichtig blicken?
Auch das ist wieder schwierig zu sagen, da ja auch ein Marktwert nicht nur komplett von der Leistung abhängt. Sprich, wenn jetzt ein Jinma oder ein Voltemade viel Spielzeit bekommen oder ein Demand, der gerade gekommen ist, das sind ja dann eher die jüngeren Spieler im Kader. Wenn die verhältnismäßig viel nach oben rausholen können, dann kann das natürlich auch sein, dass Werder theoretisch steigt, obwohl 10 Spieler abgewertet werden. Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, wenn man nach Schalke guckt. Da haben wir auch mit Ultra Ogo eins der Top-Talente, vielleicht gerade im deutschen Fußball. Der ist halt um 5,5 Millionen gestiegen. Bei Schalke wurden aber 13 Spieler abgewertet. Sprich, hätte man diesen Spieler nicht im Kader, hätte man deutliches Minus gemacht. Aber man hat dieses eine Talent, was alles überstrahlt. Und in dem Sinne ist Schalke sogar um 1 Million hochgegangen. Deswegen muss man auch bei Werder gucken, wie das Verhältnis ist zu den jungen Spielern, wie die sich weiter steigern können. Die könnten das theoretisch ausgleichen. Aber ja, bei Werder gibt es einige, denen auch eine Abwertung droht. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein.
Ja, wollen wir natürlich nicht. Wer hat denn, lass mal wieder positiv drauf blicken, wer hatten die besten Chancen, hochgestuft zu werden? Kann man das schon ausmachen?
Ja, Jinma halt, weil, wie gesagt, er hat in den paar Wochen ja auch schon direkt gezeigt, er trifft in der Bundesliga. Das war jetzt eigentlich der perfekte Weg. Er kommt rein, wird rangeführt, trifft direkt, zeigt sich halt Joker. Eigentlich hat er ja auch gegen Hoffenheim ein Tor gemacht, wäre nicht mit einem großen Zeh im Abseits gewesen. Also das sind ja die Qualitäten, die jeder sehen will. Also einen schnellen Stürmer, der jung ist und unbekümmert in der Bundesliga direkt sich auf dem hohen Niveau zeigt. Also ich würde schon behaupten, das kann jetzt ein Hoffnungsträger sein in Bremen. Dann wollte Made natürlich auch ein Spieler, der Talent hat. Bei ihm sehe ich eher das Problem, dass man seine Position nicht so wirklich zuordnen kann und er halt einen sehr eigenwilligen Spielstil hat. Also wer fast 2 Meter groß ist, aber quasi kopfballschwach ist, das ist schon und technisch stark, das ist schon eine Kombination, die es so nicht gibt. Die musst du auch erstmal einbauen können in deinem Team.
Ja, da muss man den Marktwert hochschrauben.
So, ja, das ist ein super Skill.
Also, so ein Spieler gibt es nicht normal auf der Welt. Pass auf, dass ihr euch nicht blockt bald.
Ja gut, da hast du natürlich recht, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ja, und dann würde ich noch Oliver Demar vielleicht, da weiß ich gar nicht, wird der Demann oder Demar ausgesprochen?
Mein last name is pronounced Demann. Demann, yeah.
Demann, ja. War jetzt natürlich bei Belgien im Kader gewesen, bei der Nationalmannschaft. Ich sag mal, wenn er das halten könnte und dann zeitgleich auch in der Bundesliga gute Leistung bringt, dann wären das so meine 3 Hoffnungskandidaten aus Werder Sicht, was Aufwertungen angeht demnächst.
Okay, nehmen wir mit. Wir notieren das hier schon mal. Wir kontrollieren das, Tobi. Ist ja auch klar. Ich habe noch eine Frage zu Pavlenka. Der steht bei 3 Millionen Euro, ist Nationalspieler, ist die Nummer 1 geworden bei Tschechien, für die Tschechen. Ah, sag ich dir ganz ehrlich, ich finde jetzt erstmal ein bisschen wenig.
Wir beobachten das weiter.
Das ist schön aus Erfahrung gezogen.
Das ist die typische Antwort eines Marktwertverantwortlichen. Ja, bei Pavlenka muss man halt sagen, also aus unserer Sicht hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht viel geändert. So, er spielt größtenteils souverän, es ist jetzt aber auch im Liga-Vergleich jetzt nicht herausragend in dem Sinne. Und dann muss man halt auch dann in dem Sinne sehen, wenn man dann vielleicht in der Bundesliga nach einem Torwart sucht, würde man dann eher nochmal 1-2 andere Kandidaten in Angriff nehmen und versuchen, die zu holen, was aber ja grundsätzlich nicht schlecht für Werder ist, weil wenn du einen Torwart hast, auf den du dich verlassen kannst, ist ja vielleicht einen höheren Wert für den Verein selber, als er dann letztendlich auf dem Markt als Marktwert hat.
Jetzt habt ihr berichtet, dass der Vertrag von Pavlenka im Sommer ausläuft. Wer hat euch das erzählt?
Das kann ich dir immer nicht sagen, beziehungsweise ich weiß es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Sowas wird mir auch nicht mitgeteilt.
Ja gut, dann lassen wir dich da nochmal so mit durchkommen. Tobi, vielen Dank. Ich glaube, das war schon in aller Kürze. Interessante Einblicke.
Absolut.
Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch in diesem Gespräch mit dir etwas bewegen konnten für eine positive Zukunft des SV Werder Bremen. Ich glaube, du nimmst mit, ja, ihr müsst da nochmal ran. So, und wir nehmen mit, wir gucken uns das dann an.
Ja, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ich muss nochmal den Würfel aus dem Keller holen, der auch nochmal hilft bei den Marktwerten. Und dann treffen wir uns nach dem nächsten Update im Winter hier nochmal.
So machen wir das. Gut, Würfel, wie wir hier sagen.
Dankeschön. Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße, bleib gesund.
Danke für die Einladung.
Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Tobi Krüger, Marktwertmacher von Transfermarkt.de, das grüne FaceTime-Telefon aufgelegt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht
miteinander vorbei telefoniert.
Nee, glaube ich wirklich nicht. Also wir haben jetzt unseren Beitrag geleistet. Wenn wir ihn jetzt nicht positiv bequatscht haben, die Marktwerte des SV Werder Bremen in Zukunft richtig schön hochzuschrauben, dann weiß ich auch nicht.
Na gut, ja. Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wird das mit dem Marktwert noch schwierig. Wobei er gesagt hat, ist ja unabhängig davon. Kann ja auch anders gehen, wie bei
nach unserem Gespräch
jetzt schon. Mit Schalke, ne?
Ja.
Geigen voll ab, aber Marktwerte gehen nach oben. Also weil ein Marktwert nach oben geht.
Hat er ja selbst gesagt, er wird halt regelmäßig gewürfelt. So, bei uns natürlich nicht. Quasi gewürfelt wird jetzt, mal wieder geschnitzt, wenn es denn endlich mal laufen sollte. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Verschenkung. In der letzten Folge gab es dieses...
Komm, ich mach das für dich, dann kannst du da schon mal...
Wunderschöne Trikot.
Von Romano Schmid.
Romano Schmid. Zu, ich hätte fast gesagt, gewinnen, könnt ihr geschenkt bekommen. Und ja, Björn, wir machen es wie immer. Das Pulver spare ich mir jetzt. Du kannst ja eh nicht vernünftig schnipsen. Björn, Schwitz wird jetzt wieder loslegen. Ich gehe in das letzte Video.
Je länger das jetzt dauert, ne, umso größer wird der Druck.
Ich schnapp mir nochmal das Bier, weil das wird ja wieder ein bisschen länger dauern. Wo sein, mein Lieber?
Oh, jetzt war die Flasche nass, das ist schlecht.
Auf den SVW. Auf die letzte. Moment, ich scroll jetzt hier durch, kann losgehen, Trommelwirbel. Ah, kein guter Schnips. Ganz brauchbar, würde ich sagen.
Wer hat's denn?
Wir haben einen Gewinner. Hans Huckebein RS6XC.
Stark.
Mit dem Kommentar, bisher die schönste Folge. Mein damaliger Lieblingsspieler Nelson Valdez zu Gast ist der absolute Wahnsinn. Ich feiere euch gerade so sehr. Irgendwelche Emojis. Vielen Dank dafür. Das Schmidt-Trikot, finde ich, sollte ein Ösi gewinnen. Ich bin keiner, würde es aber bei Gewinn an einen Ösi weiter verschenken. Hashtag Tormano. Ja, Hans, das ehrt dich. Das Trikot geht auf jeden Fall an dich raus. Herzlichen Glückwunsch, was du dann damit machst. Kannst jetzt ja auch einfach sagen, schenkst du einem Ösi, kannst aber auch lassen und es selber behalten. Viel Spaß damit. Bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de. Zwecks, Adresse, dies, das. Und dann gehört dieses Trikot dir. So, und wir wären nicht eingedeicht, wenn wir nicht wieder eine Verschenkung im Programm hätten, haben wir selbstverständlich. Und diesmal, nachdem wir ja gerade über die Marktwerte gequatscht haben, ne? Kann es ja eigentlich nur einer sein, der mit dem dicksten, fettesten Marktwertsprung beim SV Werder Bremen von 800.000 auf 3 Millionen Euro, Justin Ginma.
Oh, wie gerne würden wir mal mit dem sprechen, ne?
Ja, das wir waren da schon mal im Kontakt auch für den Podcast. Irgendwann werden wir das bestimmt mal machen mit der Nummer 17, Heimtrikot Größe XL. Das kann euch gehören. Es ist, wie immer, schreibt unter dieses YouTube-Video einen maximal freundlichen Kommentar und dann seid ihr schon dabei. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Kann auch ein fieser Kommentar sein. Ah, ich bin letztes Mal schon gesagt. Hilft aber im Zweifel nicht. Helfen wird aber ein Hashtag. Und jetzt habe ich mir was richtig Gutes ausgedacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Ginma, ist bald Karnevalszeit. Und hier ist ja eigentlich immer Karneval. Hol dir nun mal die Pappnasen nicht auf. Den halte ich vielleicht schon, optisch nicht. Jimme dabei. Das ist prima. Der Hashtag Jimme dabei. Oh, ihr wisst schon, wie man das schreibt. Läuft dann schon.
Da sind wir auch nicht so.
Nee, ach, das passt schon. Ne? Wenn ihr irgendeine Art Hashtag, der in die Richtung geht, dabei habt, dann nehmt ihr an der Verschenkung teil. So, mehr ist es dann auch nicht.
Schalte mich nochmal scharf.
Denn ich moderiere jetzt hier tatsächlich ab. Musstet ihr für die Verschenkung bis zum Ende dranbleiben, ne? Fies, ne? Vielleicht Absicht, vielleicht auch nicht. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich jedes Mal wieder, mit dir über den SV Werder Bremen zu quatschen.
Ich mich auch. Macht riesen Spaß mit dir. Echt.
Ja, super. Super. Haben wir uns noch gegenseitig einmal die Balls geschaukelt. Und verabschieden uns jetzt. Bevor ich es vergesse, lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, haben Instagram-Kanal, Twitter, X. Haben wir auch alles. Nur 5-Sterne-Bewertung. Alles andere wird gelöscht. Ja, und ansonsten können wir meinen, es war, wie Leo Bittencourt sagt.
Super, das ging ja ratzfatz, Leute. Ja.
Glaube ich nicht. Haben uns echt mal wieder ein bisschen verquatscht. Sei es drum, ist dann eher so, wie der Trainer sagt.
Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
Das war's. Wir machen jetzt Feierabend.
Bevor das dann wirklich interessant wird.
Hinten raus noch viele unnötige Einspieler reingewänzt. So wünsche ich mir das hier. Also, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.